Morgen, sage ich von hier vorne. Freue mich, dass ihr da seid. Freue mich auch, dass wir ja, möglicherweise nicht ganz alleine sind, weil der ein oder andere online zuguckt. Und das Gute ist, man steht hier vorne und man weiß nicht, wer es ist. Und dann kann man einfach mal drauf losreden und sagen, was man so denkt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir die Möglichkeit haben, heute Morgen wieder hier zusammen zu sein. Ja, Stefan hat es angekündigt und angedeutet. Wir hatten vor 2 Wochen eine Predigt, da ging es um den ersten Teil der Predigtreihe Sinn finden im Dreiklang des Lebens. Und ich habe die damit auch beendet, unter anderem, dass ich erläutert habe, dass das Kreuz, an dem Jesus Christus hing und litt, für die schrägen Töne und die Misstöne unseres Lebens eine große Bedeutung hat, weil er vor allen Dingen an diesem Kreuz aus Liebe zu uns gehangen hat und auch manifestiert hat an diesem Kreuz, dass er mit uns mitleidet, mit unserer Situation, dass er uns durch und durch in unseren Nöten kennt und diese Welt, die kaputt ist und zerstört durch Schuld und Sünde. Eine Welt, die vielerorts einfach keine guten Voraussetzungen bietet, um ein glückliches Leben zu leben. Wir, die wir in der sogenannten westlichen Welt leben, wir haben noch das gute Teil abbekommen. Aber viele Menschen in dieser Welt, denen geht es nicht so gut wie uns. Aber was machen wir ja, mit dem Heute? Was für Alternativen haben wir? Und es gibt eine Alternative. Es gibt ein gutes Reich, in das wir eingeladen sind und in dem wir leben dürfen. Und obwohl Jesus mal gesagt hat, dass dieses Reich, von dem er sprach, nicht von dieser Welt ist, hat er damit nicht gemeint, dass sich das nur auf den Himmel bezieht, sondern er wollte damit sagen, dass dieses Reich im Hier und Jetzt so anders ist, so andersartig, aber durchaus erfahrbar. Carola und ich, wir sind im Leben, glaube ich, 11 oder 12 Mal umgezogen. Und für viele, die auf dem Dorf aufwachsen oder immer am gleichen Ort gelebt haben, nicht denken, nicht vorstellbar. Und wer Jesus und sein Reich kennenlernt und wer ihm vertraut, der erlebt im Grunde genommen auch eine Art Umzug aus einem dunklen, schimmligen, kalten, vermufften Keller in ein neues, in ein helles und in ein fröhliches Zuhause. Die Bibel beschreibt das so. In Kolosser 1, Vers 13 steht, denn Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, also praktisch umgezogen, hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Vielleicht hat er es auf eine andere Art und Weise schon mal erlebt, was es bedeutet, so eine totale Veränderung zu erleben, wenn ihr irgendwo in den Bergen in einen ganz langen Tunnel reingefahren seid. Ich bin ja viel mit dem Auto unterwegs und erlebe das öfter. Und manchmal ist das so, da fährt man bei ganz miesem, schlechten, mieseligem Wetter. Es regnet, es ist richtig ungemütlich. Da fährt man in so einen Tunnel rein. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Gotthardtunnel nimmt mit seinen 19 Kilometern, dann ist man richtig lange unterwegs. Und dann fährt man in den Tunnel rein und es dauert. Und irgendwie bedrückt es einen schon fast. Man weiß ja auch, da ist irgendwie so eine ganz, ganz große Last über einem drüber, dieser Berg. Und dann sieht man endlich Licht am Tunnel. Man kommt raus, am Ende des Tunnels, man kommt raus. Und was passiert ganz oft? Schönes Wetter. Strahlend blauer Himmel. Habe ich schon ganz, ganz oft erlebt. Und was für eine Befreiung ist das, wenn man da dann wieder rauskommt und die Sonne scheint. Das ist für mich auch so ein Bild für das, was passiert, wenn man hineinversetzt wird, raus aus der Finsternis, in dieses Licht, in dieses Reich, von dem Jesus Christus spricht. Und es geht hier um den Unterschied eines alten Lebens zu einem neuen, zu einem völlig erfüllten Leben, das Jesus schenken will. Da stößt jemand im Grunde genommen eine Art Türe auf. Eine Türe, die wir nicht für möglich halten. Und für viele von uns ist so dieser Gedanke an das Reich Gottes so eine ziemlich abstrakte Geschichte. Was soll man damit anfangen? Jetzt habe ich versucht, schon 2 Bilder zu gebrauchen. Einmal dieses vom Umzug und einmal das vom Tunnel. lasst uns doch für den Moment mal etwas anderes machen. Lasst uns mal vor unserem inneren Auge zurückgehen an diesen Tag, als Jesus Christus gekreuzigt worden ist. Ich weiß nicht, wie viele von euch den Film Die Passion gesehen haben. Die haben, wenn sie vor ihrem inneren Auge das mal Revue passieren lassen, was Jesus durchgemacht hat, so einiges, glaube ich, ablaufen. Aber wir brauchen gar nicht ganz weit zurückgehen. Wir können uns diese grausame Folter, diese Peitschenhiebe, die er bekommen hat, die können wir uns sparen. Brauchen wir nicht dran denken. Wir können uns sparen, über diese Freunde Jesu nachzudenken, die ihn in seiner schwersten Stunde ganz allein gelassen haben. Können wir uns auch sparen. Und spart euch auch vorzustellen, was es Jesus gekostet hat, als er stundenlang am Kreuz hing und um Luft rang. Denn die Folter war ja die Folter eines Erstickungstodes auf Raten. Lasst uns einfach vorspulen, über alles das gar nicht nachdenken vor unserem inneren Auge und nur anfangen darüber nachzudenken, was passierte, als Jesus seinen letzten Atemzug gemacht hat und starb. Jesus stößt in dem Moment, wo er sein Leben aushaucht, eine Tür und ein Tor in der Ewigkeit auf. Und damit jedem damals einfach auch die Bedeutung klar wird von dem, was da passiert ist, macht Gott etwas ganz Außergewöhnliches. Er erteilt den Menschen seiner Zeit eine Gegenstandslektion. Ich habe erst überlegt, ob ich das hier mitbringe, aber dann habe ich gedacht, wenn ich das mache, klappt das wahrscheinlich nicht. Aber damals gab es einen riesigen Vorhang im Tempel in Jerusalem. Jesus wurde außerhalb von Jerusalem gekreuzigt und in dem Moment, als Jesus den letzten Atemzug machte, zerriss dieser riesige Tempel. Und nicht wie bei Stoff üblich von unten nach oben, sondern andersrum. Er zerriss von oben nach unten. Einfach irgendwie unvorstellbar, undenkbar. Und Gott macht hier klar, dass mit dem Tod seines Sohnes etwas schier Unvorstellbares passiert. Auch in der Ewigkeit. Das Auswirkungen haben würde auf unser Gestern, auf unser Heute, aber auch auf unser Morgen. Denn dieser Vorhang, der da zerriss, der trennte im Grunde genommen den Rest des Tempels vom Allerheiligsten. Das war der Ort im Tempel, in den der Hohepriester nur einmal im Jahr hinein durfte. Und man band eine Schnur um seinen Fuß, um ihn rausziehen zu können, falls er an diesem heiligen Ort sterben sollte, denn kein anderer durfte daran, außer der Hohepriester, einmal im Jahr. Denn hier war die heilige Gegenwart Gottes. Und wenn man so will, dann trennte dieser Vorhang im Tempel das Normale vom Außergewöhnlichen, das Profane vom Heiligen. Er trennte den Menschen von Gott, von der Gegenwart Gottes. Das war im Grunde genommen ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der normale Tempel und dieses Allerheiligste im Tempel. Es war wie Licht und Finsternis. Und Gott machte klar, dass der Tod Jesu und die Stunden seiner Qual davor, dass die dahin geführt haben, dass das Tor in den Thronsaal Gottes, in die Gegenwart Gottes, in dem Moment geöffnet wurde, als Jesus starb. Seid ihr noch dabei in Sachen Vorstellungen vor dem inneren Auge? Dann stellt euch auch mal vor, wie die Tür aufgeht zum Thronsaal. Das ist das, was Jesus da erreicht hat. Jesus haucht sein Leben aus, ein Vorhang zerreißt und in der Ewigkeit öffnet sich eine Tür für oder in die Gegenwart des Vaters für den, der glaubt. Für den, der glaubt, dass Jesus Christus dort am Kreuz für unsere Sünde starb. Und wer das glaubt, der hat unlimited, unbegrenzten VIP-Zugang zum König. Wow, stellt euch das mal vor, was das bedeutet. Also dieser Zugang zur Backstage für diejenigen, die gerne bei berühmten Bands so mal auf Backstage wollen und ganz nah an den Künstlern zu sein, das ist nichts dagegen. Aber dieser VIP-Zugang zu Jesus, zum Thron, der ist was. Die Frage ist, ob uns das noch packt, ob uns das noch bewegt, ob das bei uns noch Gefühle von Bewunderung auslöst. Und ganz ehrlich, ich wünsche euch, dass ihr heute Nacht träumt. genau von diesem Vorgang. Dass ihr das mal träumt, was da im Himmel passiert ist. Das, was Gott uns da an Möglichkeiten eröffnet. Dass wir das ganz neu begreifen, was es bedeutet, von der Finsternis ins Licht zu kommen. Und ich glaube, das würde uns ganz neu motivieren, mit dem König Jesus, von dem wir auch Lieder eben gehört haben, in der Gegenwart zu leben. Das lässt uns nämlich da nicht kalt. Befreit und fröhlich, angstfrei, im Heute zu leben für diesen König Jesus. Und unter der Herrschaft dieses Königs wird nämlich eine ganz neue und eine ganz andere Musik gespielt, als die, von der ich vor zwei Wochen sprach, als ich redete von Tempestoso und Pesaro, von diesen schweren Momenten, sondern im Heute, in diesem Reich Gottes, von dem Jesus Christus spricht, da wird Allegro gespielt. Da geht's fröhlich zu. Und dieses Reich, das war unentwegt Gegenstand der Verkündigung von Jesus Christus. Er hat unentwegt über dieses Reich gesprochen. Und er verstand dieses Reich nicht nur als etwas, was erst in der Ewigkeit kommt, sondern als etwas, das wir leben können, erleben können in der Gegenwart. Als ein echtes Kontrastprogramm zu der dunklen Welt, zu der inhaltsleeren Religion, die oft gelebt wird, zu einem Leben ohne Relevanz. Darum ging es Jesus, wenn er vom Reich Gottes sprach. Und wie sieht's aus? Ich weiß nicht, bist du immer noch begeistert als Christ von diesem Umzug, den du mal vollzogen hast? Aus diesem Bereich der Finsternis hinein in dieses Reich des Lichts? Haut dich das noch vom Hocker ab? Begeistert dich dieser Jesus noch, dieses Reich? Wie sieht's aus? Oder haben wir uns damit abgefunden, dass die Begeisterung für Jesus wieder zurück in den Keller gezogen ist? Irgendwo da unten. Und wenn Christen, so wie in den Videos, die wir heute Morgen leider etwas schwach hier auf der Wand gesehen haben, aber ihr online habt die ziemlich gut gesehen, glaube ich, wenn Christen so wie im Video so überschwänglich ihren König feiern, dann ist manchen Christen das sogar suspekt, weil sie vielleicht viel zu weit weg sind schon von dieser Realität, dass man Jesus als König feiern kann. Vielleicht ist uns das zu weit weg. Es gibt sogar Leute, die reden das ganz schlecht, richten diese Menschen sogar, dass sie sogar mit der Finsternis paktieren, wenn sie sowas singen. Ja, ist schon krass. Aber wisst ihr, ich kann euch garantieren, das Herz dieser Leute ist bei der Sache. Ich habe einen Sohn, der geht selber so ab, wenn er singt. Und der liebt Jesus. Ich würde sagen, noch mehr als sein Vater. Der ist mit dem Herzen dabei. Und ich garantiere dir, mein Herz war auch dabei, als ich in der Jugend so Lieder gesungen habe. Wie bald schon kann es sein, dass wir Gott als König sind. Da ging auch richtig die Post ab. Das war fröhlich. Oder ich erinnere mich auch an die Lieder, die wir durch und durch gingen, die beim Gottesdienst gesungen haben, die schon ein bisschen älter sind. Dem, der uns liebt. Und dann erinnere ich mich immer noch, das wird mir nie in meinem Leben mehr aus dem Kopf gehen, an die Stimme vom Arno. Der hat dieses Lied geliebt und geschmettert wie nur was. Damals hat mein ganzer Körper gekribbelt, weil ich so begeistert war. Begeistert von diesem Jesus. So real habe ich den erlebt. Wo ist unser Strahlen hin? Wo ist unser Strahlen hin, dass wir in den Augen derer gesehen haben, die in diesen Videos zu sehen waren? Bei denen, die ja diesen König mit Leib und Seele angebetet haben. Wo ist unser Strahlen hin? Vielleicht sagst du, wenn du ehrlich zu dir bist, gute Frage. Ist es weg, weil wir dieses Reich Gottes schon lange nicht mehr als wirklich und als real und erfahrbar erleben? Ist unser Glaube ein Sonntagsglaube und der Rest des Alltags ist schon längst abgekoppelt? Ist dieser Blick auf den König Jesus vielleicht verschwommen? Wo ist unser Fokus? Wisst ihr, das Gute ist, als Jesus von diesem Reich gesprochen hat, war es ein reales und erfahrbares Reich. Und das heißt, wenn wir den Fokus verloren haben, das muss nicht so bleiben. Es wäre ein erster Schritt, wenn wir uns eingestehen, wenn das bei uns so ist, dass es so ist, dass wir diesen Fokus verloren haben. Und es kann nicht sein, dass unser Herz schmerzt, weil wir eigentlich wissen, wir sind nicht mehr nah am Wachen, aber wir gehen nicht zum Arzt. Und ich würde mir gerne die Zeit nehmen, dem, bei dem das so ist, auch zu helfen, aus diesem Keller rauszukommen. Glauben wieder als was zu erleben, was fröhlich macht und fröhlich ist. Die Frage ist, was ist meine Kompetenz? Nicht die, dass ich Theologie studiert habe und nicht Pastor nennen darf. Nee, meine Kompetenz ist die, dass ich selber mal in dem Keller war und weiß, wie man wieder rauskommt. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir auch für uns als Gemeinde, dass wir Reich Gottes erleben, dass wir es leben mit allem, was dran hängt. Und egal, ob du hier sitzt oder ob du jetzt zu Hause sitzt und mir zuhörst, und den Vorteil hast, dass du deinen Kaffee schlürfen darfst, dass du die Lieder darum mitsingen darfst und all diese Dinge, ganz egal, wo du gerade bist, Reich Gottes kann wirklich Freude machen, ob wir es glauben oder nicht. Ich erinnere mich auch noch an ein anderes Lied, das ist auch schon fast 40 Jahre her, da war ich in der Siegerlandhalle und da war ein großes Konzert mit Andre Crouch und Band und die haben das Lied gesungen, Jesus is the answer. Jesus ist die Antwort, wie du dir ersehnst. Hör nicht auf zu fragen, ehe du Jesus kennst. Ja, dieses Reich Gottes hat was Ansteckendes auch. Es ist etwas, was befreit, was fröhlich macht, weil es sich unter der Herrschaft dieses Königs so richtig toll leben lässt. Das ist etwas, das begeistern kann. Und wenn es uns begeistert, werden Menschen neugierig. Warum gehen die so ab? Warum sind die so fröhlich? Warum sind die so glücklich? Echte Freude steckt an. Sie würden uns glauben, dass das, was wir ihnen versuchen zu predigen, auch aus diesem Wort heraus hier, tatsächlich die Wahrheit ist, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und volle Genüge, dass sie das Leben im Überfluss erleben, als etwas, was sinnerfüllend ist. Und wenn Jesus vom Reich Gottes gesprochen hat, dann war das immer austauschbar. Es war egal, ob er gesagt hat, gute Nachricht oder Reich Gottes. Im Grunde genommen hat er immer dasselbe gemeint. Es ist eine gute Nachricht, dass Jesus gekommen ist, um uns Leben zu bringen, ein Leben in ganzer Fülle und im Überfluss. Das Reich Gottes, das Jesus gepredigt hat, das war den Menschen damals übrigens vertraut. Das ist nicht so neu gewesen, denn auf dem Hintergrund des jüdischen Glaubens haben die, wenn Jesus gesprochen hat von der guten Nachricht, oder auch vom Reich Gottes, vor allen Dingen an einen Vers gedacht, der zum Beispiel in Jesaja 52, Vers 7 steht. Da geht es um Folgendes. Da steht, was für eine Freude. Über die Berge kommt der Siegesbote herbeigeeilt. Er bringt gute Nachricht. Er verkündet Frieden und Rettung. Er sagt zur Zionsstadt, gemeint war Jerusalem, dein Gott ist König der ganzen Welt. Das ist das, was die Menschen damals verbunden haben mit Reich Gottes, mit guter Nachricht, wenn Jesus davon sprach. Und dann in Kapitel 52 vom Jesaja-Brief und dann auch in Kapitel 53, da schildert der Prophet Jesaja in einer beeindruckenden Art und Weise 700 Jahre vor Jesus Christus auf die Welt kam, was am Kreuz auf Golgatha im Detail passieren würde. Und dann hat er das noch dazu als Lied gedichtet. Und dieses Ereignis eben, von dem er sprach in Jesaja 52 und 53, das ist das Ereignis, was diesen Dreiklang von unserem Gestern, unserem Heute und unserem Morgen ausmacht. Am Kreuz, an dem Jesus hing, hat er das Blatt gewendet, das Blatt der Weltgeschichte. Und wenn du mir heute Morgen zuhörst, und du kannst mit diesem Glauben der Christen noch nicht so viel anfangen, dann möchte ich dir sagen, dass wenn du Jesus eine Chance gibst, diesem Mann am Kreuz, wenn du es ihm erlaubst, dann wendet er auch das Blatt deiner Geschichte, deines Gesterns und vielleicht deines Heutes. Und am Kreuz wirst du erleben, dass Mollklänge zu Durklängen werden. weil an diesem Tag mit diesem Ereignis Gott angefangen hat, ganz, ganz andere Töne anzuschlagen, die uns erreichen sollen, tief hier drin, die uns positiv verändern können, wenn wir diesen Jesus an uns heranlassen, wenn wir ihm eine Chance geben. Und dann ist noch was an dieser ganzen Geschichte interessant, weil, klar, wenn jemand sagt, so wie ich, der auch Theologie studiert hat, dass dieses alte Buch Jesaja 700 Jahre vor Christus ganz detailliert beschreibt, was am Kreuz passieren soll, dann klingt das erstmal ein bisschen suspekt. Aber das ist eigentlich auch ein ganz starkes Indiz dafür, dass es bei diesem Buch, bei der Bibel, nicht einfach um irgendein Buch der Weltliteratur geht, sondern um ein Buch, das ganz besonders ist, ein Buch, bei dem Gott die Finger im Spiel hat, weil er uns dadurch etwas sagen will, was unheimlich wichtig ist. Ich habe dich lieb. Und in Jesus Christus am Kreuz beweise ich dir das. Und bei genauem Hinsehen auf dieses Kreuz, dann, wenn ihr euer inneres Auge noch mal so ein bisschen bemüht, dann wird dieses Kreuz ja irgendwo so eine Art Folterinstrument sein. Ne? Nichts anderes war es ja. Es war als Folterinstrument gedacht. Aber es war mehr als das. Es war ein Ort, an dem wir im Grunde genommen eine Art Inthronisierung eines Königs erleben. Unseres Königs Jesus. Den hat man mit Dornenkronen bestückt und mit Purpurmantel an dieses Kreuz getrieben, durch die Straßen Jerusalems auf nach Golgatha. Die Heiden, die ihn gekreuzigt haben, die Römer haben gespottet, haben ihn bespuckt, haben ihn lächerlich gemacht. Und damals, sagt die Bibel, wurde es richtig finster. Es kam eine richtige Sonnenfinsternis. Mitten am Tag wurde es plötzlich stockfinster. Später bebte die Erde, der Vorhang zerriss. Und die Römer, die haben, glaube ich, nicht geahnt, was für ein Erdbeben sie in der sichtbaren oder auch in der unsichtbaren Welt ausgelöst haben. Nur einer, ein Hauptmann unterm Kreuz, der hat begriffen, wir haben da jetzt gerade nicht das Problem gelöst mit diesem Jesus, indem wir ihn ans Kreuz geschlagen haben, sondern jetzt geht es erst richtig los. Und er hat erkannt, ja, dieser Mann ist tatsächlich Gottes Sohn. Ein König ist Jesus. Ein König, der sich nicht auf einem erhöhten Thron feiern, sondern an einem hohen Holzkreuz verhöhnt ist. Und doch hat Jesus an diesem Kreuz die Weltgeschichte mehr bewegt als alle Könige der Welt bis heute zusammen. Bis heute reden wir von diesem Jesus, 2000 Jahre später. Unser Kalender wird, ja, im Grunde genommen auf ihn hinausgerichtet. Bis heute errettet dieser König alle die, die auf dieses Kreuz schauen und die glauben, was Jesus dem Nikodemus Wochen oder Monate vorher mal erklärt hat. Da hat Jesus gesagt, ein Vers, den wir vielleicht kennen, sehr gut kennen vielleicht, aber er sagte, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, eben an dieses Kreuz, auf das alle die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Darum geht's. Darum geht's auch in unserem Heute. Und als Jesus für seine Inthronisierung nach Golgatha geführt wurde und als er so zum Schauspiel der Welt gemacht wurde, da trat er tatsächlich eine Herrschaft an, eines Reiches, in dem und mit dem er alles auf den Kopf gestellt hat, was bis dato Usus war. Und was bis heute Usus ist. Das Reich Christi ist ein Reich, im Englischen sagt man upward down oder so ähnlich, völlig auf den Kopf gestellt. Ich werde euch erklären, warum. Dieses Reich ist auch weniger kompliziert, als manche denken, denn das haben wir gerade eben vom Stefan auch vorher gehört. Jesus deutete die Einfachheit dieses Reiches an, als er von den Kindern und mit den Kindern praktisch sprach. Und sagte, kindliches Vertrauen reicht, um in dieses Reich zu kommen. Kindliches Vertrauen reicht, um Jesus Christus als König dieses Reiches kennenzulernen. Und wenn du interessiert bist, bitte nutz die Kontaktmöglichkeiten, die wir dir auch am Ende des Livestreams geben, um mit uns in Kontakt zu treten, wenn du diesen Jesus kennenlernen willst. Und gleichzeitig hat Jesus dann eben im Zusammenhang mit den Kindern auch angedeutet, dass seine Werte, diese Werte des Reiches, eben anders sind. Indem er hingegangen ist und hat gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen, denn die Kinder galten damals nichts. Und Jesus sagt, halt, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und die Prinzipien dieses Reiches Gottes, weil Jesus ist das, was klein ist, groß. Das, was sich groß fühlt, ist klein. Wer Erster sein will, wird Letzter. Wer Letzter ist, wird Erster. Wer anderen gerne den Vortritt lässt, kommt groß heraus und umgekehrt. Wer groß sein will, sagt Jesus, der sollte Füße waschen, Schuhe putzen. Ich war 1986 mit meiner Frau zusammen in Japan. Und damals in Japan, ich weiß nicht, wie sich die Kultur verändert hat, aber je höher der soziale Status eines Menschen war, umso tiefer verbeugte sich der andere. Wir waren damals in einer kleinen Gemeinde, die war nicht größer als dieser Raum hier vorne. Und der Gemeindeleiter war ein hoher Manager bei der Firma Hitachi oder Hitachi, wie auch immer. Und wenn man in Japan in ein Gebäude geht, dann kommt man in eine Genkai, in einen kleinen Raum, in dem man die Schuhe auszieht. Dann zieht man Schlappen an und geht in das Gebäude. Als der Gottesdienst vorbei war, ging dieser hohe Manager, dieser Mann, der von uns allen da die höchste Funktion gesellschaftlich bekleidet hatte, der ging in diese Genkai, kniete sich nieder und reichte jedem seine Schuhe. Das war beeindruckend. Das war Reich Christi auf den Kopf gestellt. Das war Hammer, wenn man die Kultur versteht. Dieses Reich, von dem Jesus sprach, wo er sagt, dass es nicht von dieser Welt ist. Das ist nicht von dieser Welt, weil es so gänzlich anders ist. Und du und ich, wir können das erleben, heute, im Hier und Jetzt. Ein Reich, in dem der groß ist, der allen anderen dient. So wie Jesus das vorgemacht hat. Ein Reich, in dem man sogar dem schlimmsten Feind vergibt und ihm in Liebe begegnet. So wie Jesus das vorgemacht hat. Ein Reich, in dem man den Schwachen und den Armen nicht übersieht, sondern zum Hauptgegenstand seiner Liebe und seiner Aufmerksamkeit macht. Ein Reich, in dem demjenigen, der es am wenigsten verdient, Vergebung und Heilung widerfährt. Das hat Jesus 3 Jahre lang gepredigt, aber er hat es nicht nur gepredigt, er hat es auch gelebt. Und Jesus lebte, was er predigte, bis zum letzten Atemzug. Im Garten Gethsemane ging Petrus hin und schlug Malchus das Ohr ab. Jesus bückte sich nieder und heilte ihn. Als Jesus am Kreuz hing, vergab er dem Verbrecher neben ihm. Und er vergab denen, die ihn an dieses Kreuz genagelt hatten. Petrus musste wahrscheinlich so wie wir erst lernen, dass dieses Reich Jesu nicht aus großer Klappe besteht. Nicht mit Gewalt, mit Gehässigkeit, mit Unterdrückung bewerkstelligt wird. Es ist ein Friedensreich. Es ist ein Reich, wo vergeben wird. Und Jesus lebte das, selbst im Moment seiner größten Schmerzen. Willst du Jesus kennenlernen? Scheint dir dieser Jesus einen Blick oder einen tieferen Blick wert? Ich lade dich herzlich ein, das zu tun. Und du, wenn du Christ bist und schon länger mit Jesus unterwegs bist, aber irgendwie den Eindruck hast, du hast ihn aus den Augen verloren, Jesus würde dir gerne helfen, ihn wieder in den Blick zu nehmen. Das Dritte, über das ich ein bisschen mehr sprechen möchte noch, ist, dass dieses Reich Gottes heute von der Gemeinde repräsentiert wird. Und jetzt geht es um uns ganz konkret, denn Jesus ist sich treu geblieben und hat, was Dinge auf den Kopf stellen betrifft, er würdigt und erwählt das Schwache. so einen gelernten Bäcker wie mich. Oder irgendeinen anderen. Und schon damals hat er nicht das erwählt, was in der Welt was zählt, sondern das erwählt, was in der Welt eben nicht so viel zählt. Jesus beauftragte und befähigte eine Truppe ganz einfacher Männer, meistens Fischer. Es waren grobe, einfache Männer, die nur Ahnung von Fischen und Booten hatten und dann selber zu Booten wurden. Die hatten nur Ahnung von Booten und wurden dann selber zu Booten eines Königs und eines Reichs, ja, von denen sie überhaupt nicht ahnten, wie groß und wie gewaltig es sein würde. Und Jesus macht nämlich aus nichts Besonderem etwas ganz Besonderes. Und wenn du dich wie nichts Besonderes fühlst, wenn du den Eindruck hast, wenn du vorm Spiegel stehst, mein Leben ist nichts wert, dann bist du genauso ein Kandidat für Jesus. Vielleicht denkst du, dass deine Vergangenheit nicht zu reparieren ist. Vielleicht glaubst du sogar, dass es keinen gibt, der dich liebt. Weit gefehlt, weil Jesus Christus genau diese kaputten Typen wie dich und mich verwandelt in etwas Kostbares und in etwas Wertvolles. Er holt uns aus dem Keller mit all unserer Bitterkeit, mit all unserem Selbsthass. Und er nimmt uns vielleicht auch diesen Umzugskarton ab, der voll ist mit all dieser Last, mit all den Schweren unseres Gestern oder unserer Gegenwart. Und wenn wir diesen Karton dann nach dem Umzug wieder öffnen, dann ist was ganz Neues drin. Bilderrahmen, auf denen Sprüche stehen wie: Du bist geliebt, ich mach dich heil, mein Reich ist dein Reich, ich brauche dich, gib dich nicht auf. Und ihr Christen, das gilt für euch, die ihr den Mut verloren habt, Jesus Christus nachzufolgen, ganz genauso. Wenn ihr sagt, es reicht langsam, ich habe genug von all den Enttäuschungen. Der König bleibt auch dir treu, der wendet sich auch von dir nicht ab, mit all deinem Ballast, dem Ballast deines Kellers. 1. Korinther 1, 26, da steht: Seht euch einmal in eurem eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Etwas weiter unten: Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, was nichtig ist und was bei ihm etwas gilt. Jesus kann aus deinem Leben mehr machen, als du dir vorstellen kannst. Und das ist die Einladung, die bleibt auch mit dieser Predigt, weil Jesus mit dir rechnen möchte, Jesus dich braucht und Jesus dich will. Philipp Yancey, ein Autor, der schrieb mal: Den Blick auf Sünder, auf Menschen, die die Gesellschaft oft verachtet. Er sagt: Wenn ich diesen Menschen keine Liebe entgegenbringen kann, dann muss ich mich fragen, ob ich das Evangelium wirklich verstanden habe. Von Jesus lerne ich, dass keine meiner Handlungen Liebe oder Demut verdrängen darf, denn sonst verrate ich dieses Reich Gottes. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du mein Leben auf den Kopf gestellt hast. Dass du mich befreit hast, dass du mir ein Leben geschenkt hast, das wirklich erfüllt und glücklich ist, weil du es neu gemacht hast, weil du mein Gestern genommen hast, ja, und es abgehakt hast am Kreuz. Ich möchte dir danken dafür, dass wir zu dir kommen dürfen, als Menschen, die bedürftig sind, als Leute, die Hilfe brauchen, auch wenn wir das nicht gerne zugeben. Und ich möchte dich ganz, ganz herzlich bitten, dass du da, wo der eine oder andere ist, vom Bildschirm und auch hier, sich angesprochen fühlt, weil er merkt: Ja, ich glaube, ich brauche diesen Jesus, dass er den Mut hat, hinzugehen, mit dir zu reden und zu sagen: Herr Jesus, komm in mein Leben, mach du mein Leben neu. Ich habe verstanden, dass du für mich und meine Schuld, für mein Gestern, für mein Heute und für mein Morgen, dass du dafür ans Kreuz gegangen bist, weil du mich so unendlich liebst. Und ich bitte dich, dass du von heute an das Kommando in meinem Leben übernimmst. und dass du mein Leben neu machst und dass du es erfüllst und ausfüllst. Amen. Amen.